RBB 24 Inforadio Spezial.
Mit Anna Patacek im Studio. Hallo. Ich wünsche schöne Pfingsten. Dem biblischen Ursprung nach ist das ein Fest der Sprache und das ist es auch bei uns heute in der Kulturredaktion. Von Algorithmus bis Zensur, ein Tag zur Sprache, das ist unser Motto. Es ging schon um ideologische Grabenkämpfe rund ums Deutsche, darum, wie sehr Sprache identitätsstiftend ist. Und in diesen 15 Minuten soll es um die Zukunft gehen. Und da spielt der digitale Fortschritt eine große Rolle. Instagram, Facebook, WhatsApp, die meisten von uns und vor allem jüngere Leute nutzen Social-Media-Apps und Messenger-Dienste. Auf Dinge wie Zeichensetzung und Rechtschreibung wird da kaum noch geachtet. Stattdessen werden Emojis, Smileys und Abkürzungen benutzt. Dadurch verkümmert doch schon bald unser Sprachschatz, sagen Kritiker. Aber stimmt das wirklich? Fragt unser Kulturreporter Hendrik Schröder.
Die Antwort vielleicht gleich mal vorweg. Nein, unsere Sprache verkümmert nicht durch die neuen digitalen Kommunikationsmöglichkeiten. Im Gegenteil. Dessen ist sich Germanistikprofessorin Constanze Marx von der Uni Greifswald sicher.
Neben dem normalen formellen Schriftverkehr auf der einen Seite und der Mündlichkeit auf der anderen Seite haben wir so eine Zwischenebene, die zusätzlich hinzukommt. Also wir haben keine Verarmung, sondern eigentlich eher eine Bereicherung.
Das ist doch erstaunlich. Man sollte ja meinen, dass verkrüppelter Satzbau, der Verzicht auf Groß- und Kleinschreibung und massenhaft Emoticons statt Worten unsere sprachlichen Möglichkeiten auf Dauer beschädigen. Das sei aber überhaupt nicht festzustellen, sagt Germanistin Marx. Menschen würden eben in verschiedenen Situationen ganz unterschiedlich kommunizieren.
Und wenn wir uns die Zeichensetzung angucken, sehen wir da auch Veränderungen, auch im Zusammenhang mit Emojis, aber eben auf dieser spezifischen Ebene. Sie werden das in einem Bewerbungsschreiben vermutlich nicht finden. Sie finden das dann in der Social-Media-Interaktion.
Professor Henning Lubin vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim sieht das ähnlich. Es wurde noch nie so viel geschrieben wie heute, meint er. Keine Generation vorher hätte sich derart viel mit Schriftsprache beschäftigt wie die heutige.
Man muss ja sagen, junge Leute befassen sich mit Sprache, indem sie schreiben auf ihren Handys. Das ist ja letzten Endes das, was man sich immer im Bildungszusammenhang wünscht, dass viel geschrieben wird, viel gelesen wird.
Auch, dass dabei zum Beispiel so viele Emojis benutzt werden, also Piktogramme, die Gefühle ausdrücken sollen, statt dass man versucht, Worte dafür zu finden, findet Henning Lubin unproblematisch. Emojis würden eine ganz eigenständige Bedeutungsebene in die Sprache bringen. Das sei in der Forschung mittlerweile ganz gut untersucht.
Es ist sehr schwer möglich, das, was ein Emoji ausdrückt, in Worte zu fassen und ganz klar zu umreißen. Es wird also tatsächlich das durch Emojis eingebracht in so eine digitale Kommunikation, was in einem direkten Gespräch zwischen Menschen oftmals eben die Gestik, die Mimik, vielleicht ein lustiger Gesichtsausdruck, Ironie ist und so weiter.
Und noch etwas hat Professor Henning Lubin festgestellt. Seit dem Aufkommen von Social Media schreiben gerade junge Leute vermehrt in Dialekt. Das gab es vorher fast nicht. Zum Beispiel in Schweizerdeutsch oder Niederdeutsch, weil es Vertraulichkeit und Nähe herstellt.
Dass da Jugendliche, ja, weil es eine sehr direkte, persönliche Art der Kommunikation ist, die nicht zur Publikation gedacht ist, die sofort wieder verschwindet, dann dialektale Elemente nutzen, ja, und diese dann in einer entsprechenden Weise schriftsprachlich umsetzen.
Das einzige Problem, was die Germanisten letztendlich bei der vielen digitalen Kommunikation sehen, ist, dass dadurch wahrscheinlich weniger Bücher und komplexere Dinge gelesen werden. Was aber daran liegt, dass das Handy einfach zu sehr ablenkt und ständig blinkt und weniger daran, wie sich die Menschen über das Handy austauschen. Und Grund für Kulturpessimismus gibt es an dieser Stelle sowieso nicht, sagt Sprachwissenschaftlerin Constanze Marx, denn Sprache lebt ja immer.
Das ist ein ganz, ganz normaler Prozess. Sprache ist dynamisch und wir sprechen jetzt ja auch eine andere Sprache als noch vor, weiß ich nicht, 400 Jahren.
Wäre ja interessant zu wissen, wie wir in 400 Jahren dann sprechen und welchen Anteil wird künstliche Intelligenz dabei spielen. Einfache Spracherkennung gibt es ja schon heute. Manche Schriftstellerinnen oder Songschreiber experimentieren mit Algorithmen und lassen sich Texte aus einem Rechner ausspucken. Unsere Kulturreporterin Corinne Olowski macht sich so ihre Gedanken.
Maschinen sind in unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir sprechen mit ihnen. Wird das die Sprache in den kommenden Jahren drastisch verändern? Philipp Schönthaler ist Schriftsteller und hat ein Buch über die Automatisierung des Schreibens veröffentlicht.
Ich würde sagen, dass es schon im gewissen Grad ist die Sprache relativ stabil und wird auch so bleiben. Also es ist schon irgendwie bezeichnend, dass wir dann auf eine Metaphorik guckt oder sowas, dass wir uns noch sehr, sehr alter Begriffe. Also ich kann immer noch von einer Kutsche sprechen, wenn ich mein Auto bezeichne. Also die Sprache ist, glaube ich, unheimlich träge, konservativ.
Dennoch wird die Vereinfachung der Sprache fortschreiten, heißt Nebensätze, Genitiv, Dativ, konjunktivistische Verben, fällt alles weg, nur damit künftig auch Big-Data-Technologien bei der Verständigung helfen könnten?
Da sehe ich schon die Möglichkeit, dass die Sprache irgendwie insgesamt ein sekundärer Faktor wird. Also ich glaube, wenn wir uns heute die Welt anschauen, was die Welt zusammenhält, können wir sehen, die ganze Finanzwelt, das sind Datenströme, Social Media, es wird alles in Datenströme übersetzt und sind alles Daten, die eigentlich nicht mehr versprachlicht werden müssen, die nur noch als Datenflüsse fließen.
Die Zukunft der Sprache könnte also gar nicht mehr nur sprachbasiert sein. Derzeit werden noch knapp 7000 Sprachen weltweit gesprochen. Nach Schätzungen von Anthropologen sind in der Menschheitsgeschichte bereits etwa über 12.000 Sprachen ausgestorben. Und es geht weiter. Fürs 23. Jahrhundert prognostizieren sie gerade mal noch rund 100 Sprachen auf der Erde. Bedeutet, jeden Tag stirbt eine Sprache aus.
Also meine dystopische Vision der Zukunft von der Sprache ist eher so, dass die Sprache als Alltagssprache so wie jetzt mehr oder weniger bestehen bleibt, aber dass es die zweite Ebene gibt. Und da geht es nicht mehr darum, wie ich mich als Sprecher artikuliere, sondern da findet eine Aufzeichnung statt. Insofern zählt es gar nicht mehr, was ich sage, sondern nur noch meine Daten zählen.
Dazu gehören zum Beispiel Bewegungs- oder Gesundheitsdaten. Schon heute kann die Sprachsoftware auf dem Handy Witze erzählen.
Kannst du witzig sein?
Ja. Manchmal ist mir, als hätte ich einen Clown gefrühstückt.
Aber noch ist das Potenzial der künstlichen Intelligenz längst nicht ausgeschöpft, sagt Schönthaler.
Also es gibt viele Experten, Expertinnen, die gerade sagen, wie der Schritt eben von den derzeitigen maschinellen Lernsystemen zu neuen Systemen, die dann sowas wie eine echte Intelligenz haben und der Sprache tatsächlich verstehen, dass da kein Wissen herrscht, wie man da kommt. Also da muss nochmal irgendwie eine wissenschaftliche Revolution passieren, dass man auch das praktisch programmieren kann.
Wenn es dann soweit ist, würde die Literatur der Zukunft eine wichtige Aufgabe bekommen. Schriftsteller müssten die digitalen Möglichkeiten in Sprache übersetzen, also verständlich machen. Gute Romane Stand jetzt gibt der Computer noch nicht her. Neue literarische Schreibstile hingegen schon.
In unserem Kulturspezial zu Pfingsten waren aber noch keine Algorithmen im Spiel. Aber wir sind in dieser Viertelstunde ja auch schon in der Zukunft und utopisch geht es weiter.
In the year 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today.
Englisch als globale Sprache trat seinen Siegeszug erst mit der Ausdehnung des britischen Empires an und dann mit der Popkultur aus Großbritannien und den USA. Bis heute ist Englisch die unangefochtene Weltsprache, ob in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur. Fragt sich nur, wie lange noch? Denn das englische Sprachimperium wird bedroht. Nicht etwa von einer anderen Weltsprache, sondern vom technischen Fortschritt. Kulturreporter Lennart Garbes wagt mal einen Blick in die Zukunft unserer globalen Kommunikation.
Entschuldigung, sprechen Sie Englisch?
Excuse me, do you speak English?
Etwa 1,45 Milliarden Menschen würden diese Frage mit Yes beantworten. Das heißt, mindestens mit jedem sechsten Menschen, den wir auf diesem Planeten treffen können, kann man sich laut neuesten Studien auf Englisch unterhalten. Die einzige Sprache, die da zahlenmäßig auch nur annähernd mithalten kann, ist Chinesisch. Und das auch nur aufgrund der hohen Anzahl von MuttersprachlerInnen. Mit über einer Milliarde Menschen, die Englisch als zusätzliche Sprache gelernt haben, gibt es aktuell aber nur eine echte Weltsprache.
Werden wir bald alle nur noch Englisch sprechen?
Konkurrenz bekommt Englisch als globale Zweitsprache heute nicht von anderen Sprachen, sondern von computerbasierten Übersetzungsprogrammen, sagt Josef van Ginnabiet, Leiter des Forschungsbereichs Sprachtechnologie und Multilingualität am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
Kinder und Jugendliche, die in dieser Welt jetzt aufwachsen und die zum allerersten Mal die Erfahrung machen, dass maschinelle Übersetzungen ziemlich gut sein kann, dann ist natürlich bei denen die Frage, warum soll ich jetzt noch eine andere Sprache lernen?
Übersetzungsplattformen wie DeepL, Google Translate, der chinesische Anbieter Baidu, aber auch Facebook-Mutterkonzern Meta arbeiten intensiv daran, immer mehr Sprachen übersetzen zu können. Und mit Smartphone-Apps lassen sich eingesprochene Texte sogar heute schon in anderen Sprachen ausspielen.
Können wir auch auf Englisch verzichten?
يمكننا الاستغناء عن اللغة الإنجليزية قريبا؟
Damit Übersetzungsprogramme das leisten können, brauchen sie jedoch riesige Datensätze von online abrufbaren, bereits verschrifteten Übersetzungspaaren, von der Ausgangs- in eine Zielsprache. Sprachtechnologieforscher van Genabit schätzt, dass es bisher für gerade einmal 100 der 7000 weltweit gesprochenen Sprachen genug Daten für gute maschinelle Übersetzungen gibt.
Für die meisten Sprachen gibt es kaum Trainingsdaten. Zum Beispiel, sagen wir mal, wir würden gerne eine Übersetzung haben in Europa zwischen Finnisch und Maltesisch. Und da gibt es nicht viele Übersetzungen, aber man behilft sich dann. Es gibt viele Übersetzungen von Maltesisch nach Englisch und dann wiederum von Englisch nach Finnisch. Und man macht dann so eine Übersetzung über eine dritte Mittelsprache. Und das nennt man PIVO.
Noch führt an Englisch also kein Weg vorbei.
Então ainda não há como contornar o inglês.
Vom Traum, irgendwann mit einem universalen Knopf im Ohr alle weltweit gesprochenen Sprachen verstehen zu können, sind wir aufgrund der fehlenden Daten also noch ein gutes Stück weit entfernt. Josef van Genabit sieht aber auch noch einen anderen Grund, am Sprachenlernen festzuhalten.
Ich denke, dass Englisch auch so nicht verschwinden wird, weil man braucht ja auch ein Smartphone, man braucht Strom für maschinelle Übersetzung, man hat das nicht immer. Und es gibt noch andere Dimensionen, und zwar ist es einfach Freude an Sprache. Freude, wirklich selber auch eine gedankliche, vielleicht ein bisschen andere Kultur eintauchen zu können, vielleicht einen Roman oder einen Film zu sehen in einer anderen Sprache, im Original, weil eine Übersetzung ist halt immer anders.
Das Fremdsprachenlernen wird uns also hoffentlich auch noch in Zukunft begleiten, das sagt der Sprachtechnologieforscher Josef van Genabit vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und wie immer am Ende einer Viertelstunde in diesem Kulturspezial zu Pfingsten die Frage, was kann denn eigentlich alle Sprache sein? Da hatten wir jetzt schon Mode und ihre Codes, Musik als Sprache, bildende Kunst und jetzt Tanz. Also damit meine ich jetzt nicht, ich tanze meinen Namen à la Waldorfschule, sondern als Bühnensprache und beeindruckende Möglichkeit, sich körperlich auszudrücken. So wie das Kollektiv Labor Gras. Das wird jetzt 20 Jahre alt und so lange untersucht es in seinem Kreuzberger Studio schon Tanz als Sprache. Unsere Kulturreporterin Barbara Wiegand übersetzt in Worte, was da zu sehen ist an Bewegungen in der Jubiläumsproduktion des Kollektivs.
Eine Frau und ein Mann betreten das Studio von Labor Gras. Beide tragen einen Stuhl mit sich, auf dem sie Platz nehmen, aber nicht eine Sekunde lang stillsitzen. You've been acting strange. Mal wenden sich die beiden einander zu. Legt sich ein Arm anschmiegsam über die Schulter des anderen, greift eine Hand nach des anderen Knie und wird wieder weggeschubst. Die beiden krümmen sich, richten sich auf, sind eins im Clinch wie in der Umarmung.
Es ist ein Dialog, aber eigentlich, was mich weniger interessiert, ist, dass es einen linearen Ablauf kriegt, sondern es sind eher so Assoziationen. Also weil Tanz geht ja auch meistens immer sehr direkt. Es gibt eine gewisse Empfindung ab, die man vielleicht auch gar nicht in Worte fassen kann.
Sagt Renate Graziadei von Labor Gras über das Stück »Er, sie und andere Geschichten«, das sie mit dem Tänzer Sergei Tschukow zum 20-jährigen Jubiläum des Studios wieder aufführt. Zu Tango und anderen Rhythmen in Songs der Berliner Band Mikatone von Laurie Anderson und Tom Waits tanzt das Paar einen außergewöhnlichen Pas de Deux. Mal zarte, mal extreme Gesten zeigen Gemeinsamkeit und Abgrenzung, offenbaren Harmonie und Reibung. Alles mit viel Gefühl und doch nach einem gewissen Plan. Wobei die Choreografie nicht absolut festgeschrieben ist, erläutert Arthur Steldi. Zusammen mit Renate Graziadei hat er Labor Gras gegründet.
Zum Beispiel halt, ich lege eine Hand auf das Knie. Jetzt kann ich das neckisch das Bein wegziehen, dass er runterstürzt. Oder ich kann ihn überraschen und dann fällt er runter. Das ist wieder auch so jeden Tag ein bisschen anders. Und das ist das Spiel, wo man in der Choreografie spielt.
Wichtig ist im österreichisch-schweizerischen Tanzkollektiv immer die fließende Bewegung. Im Dialog auch mit dem Zuschauer. Bei Er, Sie und andere Geschichten kann dieser Zuschauer zum Beispiel um die Tänzer herumlaufen, ihnen nahe kommen, ihren Tanz aus immer wieder anderen Perspektiven betrachten. Und auch beim Stück Das Fest aus dem letzten Jahr sprechen die beiden ihr Publikum direkt an. Zur feierlichen live eingespielten Musik von Georg Friedrich Händel und Arcangelo Corelli interpretieren sie die barocke Tanzmusik neu. Inspiriert vom modernen Tanz aus den USA, wo Graziadei einige Jahre lebte.
Eigentlich ist die Idee, das Publikum aus dem Alltag rauszuholen. Aber je nachdem, was gewisse Gäste gerade, mit was sie sich beschäftigen, sind ja nicht unbedingt jetzt alle nur lustig und ausgelassen, sondern es kann ja auch, könnte ja auch Streit oder Melancholie geben. Und das gehört im Grunde genommen auch zu einem Fest hinzu.
So werden Zuschauer, Tänzerinnen und Tänzer, der Raum und die Musik zum Teil eines Gesamtkunstwerks, mit dem das Duo von Laborgras Tanz immer wieder und weiter erforscht. Als eigene Sprache, ohne Worte.
Da muss man dann auch gar nicht mehr viele Worte hinzufügen. Vielleicht nur so viel, unser Kulturspezial von Algorithmus bis Zensur, ein Tag zur Sprache, finden Sie auch auf rbb24-inforadio.de. Danke fürs Zuhören, sagt Anna Patacek.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.